Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Der erste Landrat der AfD macht auch einem Thüringer Theaterintendanten Sorgen. Und mit ihm sind wir gleich verabredet. Dann wollen wir wissen, warum Frankreichs einzige überregionale Sonntagszeitung einen Rechtsaußenchefredakteur bekommt und was die Belegschaft dazu sagt. Und dann fragen wir, wie uns gute Architektur vor der Hitze schützen kann, aus Anlass des geplanten nationalen Hitzeschutzplans der Bundesregierung. Außerdem schauen wir uns auch eine neue Marvel-Serie an. Und nicht zuletzt fragen wir, was eigentlich Kreativität haben muss, damit sie wirkt. Regisseur Lars Kraume hat eine Idee.
Aggressivität ist was du brauchst, um kreativ zu sein, glaube ich. Du kannst nicht wirklich gut weiterkommen, wenn du nicht unbedingt weiterkommen willst.
Viele Thüringer scheinen die AfD zu mögen. Landesweit liegt die Zustimmung bei knapp unter 30%. Im Landkreis Sonneberg haben sie sogar die AfD an die Macht gewählt. Der erste Landrat von der AfD in Deutschland. Was sagt ein Thüringer Theaterintendant zu diesem Vorgang? Steffen Mensching ist seit 14 Jahren Chef des Theaters Rudolstadt nördlich von Sonneberg. Rudolstadt, 25.000 Einwohner, festes Theaterensemble, ein eigenes Orchester, Zustimmungswerte für die AfD im Thüringer Mittel bei knapp unter 30%. Schönen guten Abend.
Grüße Sie, hallo.
Wie erklären Sie sich den AfD-Erfolg in Sonneberg?
Ja, ich glaube, dass es der AfD gelingt, ein Potenzial von Unzufriedenheit, von Unmut, von Frustration, von Systemverdrossenheit, Demokratiemüdigkeit zu bündeln. Man setzt in sehr komplizierten Zeiten, in denen die Welt ja aus den Fugen zu sein scheint und ja auch wirklich ist, auf einfache Antworten, die angeblich funktionieren sollen. Und klar, die Leute, die hier leben, die haben Ängste, die haben, glaube ich, auch Ängste, die sich potenzieren in ihren sozialen, digitalen Blasen, in denen man sozusagen seine Ängste hochstilisiert. Aber sie sind auch wirklich da. Ich glaube auch, dass die AfD mit ihren sehr simplen Antworten auf viele Fragen reagiert, die offenbar von der etablierten Politik, von den sogenannten alten Parteien zu wenig wirklich kommuniziert werden. Dieses Problem oder diesen Vorwurf muss man, glaube ich, den anderen Parteien schon machen, dass sie zumindest ihre Politik zu wenig rübergebracht haben.
Kann denn da die Kunst und die Kultur, ich weiß, sie kann wirklich nicht alles, aber kann die da einspringen, wenn es um Ängste, um Unsicherheiten, um Verdrossenheit geht, dass genau auch so Irrationalitäten, kann doch die Kunst, kann das Theater zum Beispiel adressieren? Müssen sie da noch mehr tun?
Ich glaube, das Wichtigste, was die Kunst, die Künste, aber auch Vereine, auch politische Institutionen leisten können, ist im Dialog zu bleiben, Dialog zu stiften, Kommunikation zu ermöglichen, die Leute mit zu beteiligen, ernst zu nehmen, sie hineinzunehmen. Die Welt ist sehr schwer zu kalkulieren und da ist es wichtig, glaube ich, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich zuzuhören, nicht mit Gleichgültigkeit nur bestimmte alte Parolen oder Erkenntnisse oder politische Statements abzugeben, sondern zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von Kunst, die auch den Menschen vielleicht mit ihrer Eigenart zeigen kann. Es kann auch in kompliziertesten Zeiten ein Genuss sein, verstehen zu wollen, wie diese Welt sich organisiert, dass einfache Antworten eigentlich langweilig und banal sind und immer zu kurz greifen.
Wie bewerkstelligen Sie denn diesen Dialog, von dem Sie gesprochen haben? Wie bewerkstelligen Sie den Versuch, die Komplexität der Welt vielleicht zu übersetzen auf der Theaterbühne? Das versuchen Sie ja nun auch schon seit vielen Jahren und man hört es auch nicht zum ersten Mal, dass man immer wieder sagt, nicht nur aus dem Kulturbereich, es ist alles komplex und es gibt keine guten, einfachen Antworten. Das hören wir schon seit langer Zeit und dennoch ist die AfD erfolgreich, sogar immer noch erfolgreicher geworden. Also irgendwie scheinen ja all diese Argumente, diese Mittel, von denen Sie sprechen, nicht zu ziehen. Oder haben Sie am Theater in Rudolstadt noch andere Dinge, von denen andere lernen können?
Wir versuchen unsere Arbeit zu machen. Wir haben natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch der AfD nahe sind. Da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Die sitzen in unseren Vorstellungen und Konzerten. Es gibt in den AfD-nahen Kreisen oder denen, die die Partei wählen, natürlich auch genug Leute, erschreckenderweise genug Leute aus der Bildungsbürgerschicht, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Lehrer, die da ganz klare Berührungen suchen zu dieser Partei und ihrem Programm. Die kommen normalerweise ins Theater. Das ist ein dickes Brett. Man muss trotzdem versuchen, bei seinen Positionen zu bleiben. Man muss versuchen, diese Widersprüchlichkeit unserer Realität darzustellen. Wir versuchen auch ganz klar zu zeigen, dass bestimmte Haltungen, die rassistisch sind, die faschistisch sind, die den Holocaust verleugnen oder verharmlosen, dass wir da eine ganz klare Position haben. Wir haben diese Stoffe immer wieder auch auf die Theaterbühne gebracht. In der letzten Saison mit einem Stück, das ganz dezidiert in dieser Region hier spielt, herrscht nach einem Roman eines ungarischen Autors Krasno Harkai, der in einer Kleinstadt in Thüringen eine Stadtgesellschaft porträtiert und Neonazis darin auftreten lässt.
Da gibt es einen Satz, den habe ich extra nochmal nachgeschaut. Hier sind fast alle Nazis, selbst die, die nicht wissen, dass sie Nazis sind. Der wird ins Publikum gerufen.
Klar. Natürlich. Und das Problem ist klar, die Wähler sind ja nun, weiß Gott, nicht alle Nazis. Das wäre eine viel zu versimplifizierende Antwort. Da gibt es genug Leute, die da nur mitlaufen, die das aus Protest machen. Aber man wählt eine Partei, die gerade in Thüringen als verfassungsfeindlich eingeschätzt wird, die sich selbst als faschistisch oder faschismusnahe bezeichnet hat. Und bürgerliche Kräfte wählen diese Partei mit dem Willen, irgendwie ihren Protest auszudrücken gegen das System, gegen die Unterwanderung der Nation durch Flüchtlinge, gegen den Klimawahn und so weiter und so fort. Und man nimmt in Kauf, bestimmte Leute an die Macht zu bringen, in Positionen zu bringen. Und ein Landrat hat Einfluss, hat Macht, die dann ihre Politik durchsetzen werden. Und denen muss man schon sagen, seid ihr euch dessen bewusst, was ihr mit euren Wahlverhalten erzeugt. Ihr erzeugt nicht nur Protest, sondern ihr verlagert das politische Machtverhältnis in diesem Land. Und ihr seid mit dabei, das, was hier an Demokratie existiert, abzubauen. Und für mich als Ostler ist das schon eine große Enttäuschung, sage ich, weil offenbar haben doch viele Ostdeutsche vergessen, was das Leben in einem autoritären System bedeutet. Offenbar verklärt man die DDR doch inzwischen in einem Maße, dass es einem überhaupt möglich macht, so eine Wahlentscheidung zu fällen. Ich bin weit davon entfernt, die Demokratie, so wie sie sich entwickelt hat, als den Himmel der Geschichte zu betrachten. Dafür bin ich zu kritisch, auch was das demokratische Leben in dieser Republik angeht. Aber es zu demontieren, um wieder ein autoritäres System und nichts anderes, glaube ich, ist das Gesellschaftskonzept der AfD zu etablieren, das von Ostdeutschen durchgeführt, finde ich doch einen erstaunlichen Fall von Amnesie und von Verdrängung.
Welche praktischen Folgen hat das eigentlich, wenn die AfD, das hört man ja immer wieder, gerade versucht, eben auf kommunaler Ebene, eben sozusagen von dort aus, ja, so eine Art blaue Welle vielleicht durchs Land schwappen zu lassen, weil es sind ja auch Landtagswahlen, wo sie vielleicht die stärkste Kraft sein wird in Thüringen. Was bedeutet das eigentlich für die Kulturszene, die ja natürlich von den Kommunen bezahlt wird, vom Land zum Teil bezahlt wird? Da genau wird ja die Kultur finanziert.
Da ist man ja bislang noch relativ zaghaft hier in Thüringen vorgegangen, was das kulturelle Konzept angeht. Man erwartet natürlich, dass bestimmte multikulturelle Stoffe zurückgedrängt werden, dass man sich wieder dem nationalen Kulturerbe, dem deutschen Kulturerbe, was immer das dann sein mag.
Das könnte praktische Folgen haben für Ihre Arbeit irgendwann.
Das wird praktische Folgen haben. In anderen Ländern, in Sachsen-Anhalt, hat das schon. Und in Städten, wo die AfD im Kreistag oder im Stadtrat mitregiert, wurden diese Versuche durchaus schon gemacht, da ganz klar einzuschränken. Und auch hier in Thüringen, die AfD hat eine kleine Anfrage im Landtag gemacht an uns, ans Theater, welche Stücke mit rechtsradikalem Inhalt wir gespielt haben in den letzten Jahren, welche Stücke mit linksradikalem Inhalt wir gespielt haben und so weiter. Und da habe ich dann geantwortet, dass das in der Waage ist mit der Frage, ob denn Hamlet nun eher linksradikal oder rechtsradikal zu betrachten wäre. Das war eine ironische Replik unter anderem. Aber klar, die Einflussnahmen auf die Kulturszene, die werden stärker werden, ganz klar. Und ich glaube auch, dass der Effekt eintritt, gerade hier im ländlichen Raum, dass bestimmte Leute, die bislang hier gearbeitet haben, sich überlegen werden, ob sie das weiter tun, wenn sich diese blaue Welle, von der Sie sprechen, hier durchsetzt. Ich glaube, da werden, und ich meine jetzt nicht nur Künstler, Schauspieler und Musiker, ich glaube auch junge Intelligenz, Leute, die ein anderes Verständnis und ein Verständnis von einer liberalen, offenen, weltoffenen Gesellschaft haben, die werden, und ich glaube, sie haben Chancen, überall anders unterzukommen, Thüringen verlassen. Das wird ein Brain Drain, glaube ich, hier stattfinden, von dem man vielleicht noch keine Ahnung hat.
Das sagt Steffen Mensching, der Intendant des Theaters Rudolstadt in Thüringen, nördlich von Sonneberg, wo seit Sonntag der erste AfD-Landrat gewählt worden ist in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Mensching.
Ich danke Ihnen auch. Danke.
Und ja, wir bleiben noch bei der Wirkmacht von rechts außen in Europa. Bei unseren französischen Nachbarn ist die bekanntermaßen auch stark und soll nun auch für eine traditionsreiche Wochenzeitung gelten. Die bekommt nämlich einen sehr weit rechts stehenden Chefredakteur. Aber die Redaktion stellt sich geschlossen dagegen und streikt. Es geht um das traditionsreiche Journal du Dimanche. Christiane Kess ist unsere Paris-Korrespondentin. Was passiert da gerade?
Ja, das ist tatsächlich zum zweiten Mal erst in der 75-jährigen Geschichte des Journal du Dimanche, dass diese Zeitung gestern nicht erschienen ist. Und der Hintergrund ist genau das. Die Zeitung bekommt einen neuen Chefredakteur, Geoffroy Lejeune, zuvor Chefredakteur der extrem rechtsgerichteten Wochenzeitung Valeurs Actuelles. Und nun gehört das Journal du Dimanche zu Medien, die vor kurzem von Vincent Bolloré gekauft worden sind, einem Milliardär und Medienmogul, der versucht, Einfluss auf Frankreichs Medienlandschaft zu nehmen und sie in eine ultrakonservative Richtung zu drehen. Das war das Journal du Dimanche bisher überhaupt nicht. Das war so ein bisschen das Flaggschiff unter den Sonntagszeitungen. Es gibt dort oft am Sonntag Interviews mit Regierungsmitgliedern, die dann Aussagen treffen, die so ein bisschen politische Diskussionen zum Wochenbeginn anstoßen. Und jetzt herrscht große Sorge beim Journal du Dimanche, dass diese extrem rechte Richtung, dass man in die gedrängt wird. Von den Redakteuren ist zu hören, man sei fassungslos über diese Besetzung mit Geoffroy Lejeune. Unter ihm habe die Zeitschrift Valeurs Actuelles, also wo er zuvor war, unter ihm habe diese Zeitung hasserfüllte Attacken und Falschinformationen verbreitet. Beim Journal du Dimanche wehre man sich dagegen, diesen Weg einzuschlagen.
Man könnte ja denken, dass man ihm erstmal eine Chance gibt, die Zeitung zu führen und dann schaut, was genau passiert. Sind denn diese Sorgen, diese Befürchtungen wirklich berechtigt?
Ja, ich denke, das sind sie. Denn wenn wir uns mal die Vorgeschichte von Geoffroy Lejeune anschauen, er hat als Chefredakteur dieses Magazins Valeurs Actuelles immer wieder Aufsehen erregt mit Stimmungsmache gegen Migranten. Er ist gerichtlich verurteilt wegen rassistischer Beleidigung durch eine Karikatur, die Abgeordnete Danielle Obono als Sklavin dargestellt hat. Obono ist afrikanischer Herkunft. Sie gehört dem linkspopulistischen La France Insoumise an. Und diese Karikatur hat damals zu einem Aufschrei bei Vertretern verschiedener politischer Parteien geführt. Lejeune stellt sich auch hinter einen Abgeordneten des extrem rechten Rassemblement National, der mal die Nationalversammlung für 2 Wochen nicht betreten durfte, wegen eines rassistischen Zwischenrufs gegen einen Abgeordneten afrikanischer Herkunft. Lejeune unterstützt offen den extrem rechten Publizisten Eric Zemmour. Im Präsidentschaftswahlkampf ist der Eric Zemmour ja letztes Jahr als Kandidat angetreten. Und Lejeune steht Marion Maréchal nahe, also der Nichte von Marine Le Pen. Marion Maréchal hat sich ja mittlerweile auch der Partei von Eric Zemmour angeschlossen. Also da kommt so einiges zusammen und nicht zuletzt zu Lejeunes Ansichten gehört auch, dass die USA schuld sind am Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Letztlich entscheidet natürlich der Eigentümer dieser Zeitung, wie es weitergeht. Der neue Eigentümer, der Medienmogul Vincent Bolloré, Sie haben ihn schon erwähnt. Wie weit reicht sein Einfluss eigentlich?
Ja, er hat ihn über die letzten Jahre ganz schön ausgeweitet. Er will offensichtlich sein Medienimperium nutzen als ein politisches Projekt, so würde ich das sagen, um eben Frankreich in eine reaktionäre Richtung zu drängen. Er hat sicherlich dabei auch die Präsidentschaftswahlen 2027 schon im Blick. Bolloré selbst ist ein tief traditioneller Katholik. Er wurde immer wieder verglichen mit Silvio Berlusconi. Allerdings mit diesem Unterschied, dass er selbst keine politischen Ambitionen hat, aber er nutzt eben die Medien für seine Vision. Man spricht hier von einer Bolorisation, also einer Wende der Medien, die er aufkauft, um sie eben in diese extrem rechte Richtung zu drehen. Bollorés Methode gegenüber den Redakteuren ist, wer sich nicht anpasst, der wird entlassen. So könnte man das kurz zusammenfassen. Das hat er durchgezogen bei Medien wie der Wochenzeitschrift Paris Match oder dem Radiosender Europe 1. Linksgerichteten Medien, die ihn kritisieren, die verfolgt Bolloré juristisch. Am deutlichsten würde ich sagen, ist seine Linie beim Fernsehsender CNews geworden. Den ordnen viele mittlerweile als ein französisches Fox News ein, also ein Sender, der ultrakonservativen Meinungen eine Stimme gibt. Und CNews hat letztendlich auch den rechten Eric Zemmour groß gemacht mit Talkshows, in denen Zemmour mit seinen islamfeindlichen Thesen immer eine feste Bühne hatte, lange Zeit.
Also dieser Vorgang hat offenbar eine starke politische Dimension, dieser Führungswechsel oder der geplante Führungswechsel an der Spitze des Journal du Dimanche und auch die Rolle des Medienmoguls Vincent Bolloré. Da fragt man sich natürlich, wenn das so ein politischer Vorgang ist, wie reagiert die Politik, wie reagiert die Gesellschaft auf diesen Vorgang?
Ja, also es gibt politische Reaktionen. Kulturministerin Rima Abdul-Malak, die hat auf Twitter geschrieben, sie sorge sich um die republikanischen Werte. Aber sie hat auch gesagt, das Journal du Dimanche könne werden, was es wolle, solange es das Recht respektiere. Das muss sie natürlich auch irgendwie sagen. Ansonsten weitestgehend Zurückhaltung bei der Präsidentenpartei Renaissance, zumindest nach außen. Es heißt aber, dass die Journalisten des Journal du Dimanche zahlreiche unterstützende SMSen bekämen. Freude war natürlich zu spüren bei den extrem Rechten. Am Wochenende ist auf einer Feier von der Partei Reconquête von Eric Zemmour diese neue Besetzung gewürdigt worden. Und eine Abgeordnete des Rassemblement National hat an die streikenden Journalisten des Journal du Dimanche geschrieben, ab jetzt werde sie die Zeitung kaufen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich auch geäußert und hat dagegen kritisiert, dass das eine brutale Methode sei, der Kontrolle von Aktionären über Nachrichten. Das widerspreche den Basisregeln des Journalismus.
Was bedeutet das alles für die gesamte Medienlandschaft in Frankreich?
Das ist natürlich erst einmal ein weiterer starker Einfluss von rechts, wobei man dazu sagen muss, die linke Presse hat ihren festen Platz in Frankreichs Medienlandschaft. Also ich würde da jetzt erst einmal nichts in Gefahr sehen. Die Frage ist wahrscheinlich auf die Zukunft gerichtet, kommt da Bewegung in solche Entwicklungen? Letztes Jahr, als Emmanuel Macron Präsidentschaftskandidat war, hat er versprochen, er wolle so etwas machen wie eine Bestandsaufnahme des Rechts auf Information. Das heißt also Diskussion über Medienkonzentration, marktbeherrschende Stellung von Medienunternehmen, Falschnachrichten etc. Das soll noch auf der Agenda für seine Amtszeit sein. Es gibt aber bisher noch nichts Konkretes dazu.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess über ein traditionsreiches Wochenblatt und den Streit um dessen neuen Chefredakteur und auch sonst über den Streit in der Medienszene in unserem Nachbarland. Ja, das war ein ziemlich heißer Tag heute, besonders in den Städten natürlich spürbar. Die Sommer werden allmählich wärmer, die Klimakrise zeigt sich vor allem in den Städten. Doch wie bauen, damit es für Stadtbewohner leichter wird? Heute hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen nationalen Hitzeschutzplan angekündigt. Und das ist Anlass für uns, um über das Bauen in den Städten in Zeiten der Klimakrise zu reden. Mit Jens Hasse, er ist Projektleiter im Zentrum Klimaanpassung am Deutschen Institut für Urbanistik. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist die Devise? So viel Grün wie möglich?
Die Devise für die Klima- und zukunftsvorsorgende Stadtentwicklung oder Stadtplanung muss sein, an möglichst vielen Stellen, da wo Klimaanalysen das hervorbringen, kühlere Verhältnisse zu schaffen. Das geht mit urbanem Grün, das geht auch mit Verschattung, das geht mit anderen Farben von Gebäuden, zum Beispiel auch Arkaden, wie man sie in Süddeutschland auch findet oder in der Schweiz. Und das heißt, viele Mittel kann man baulich einsetzen, besser durchlüften. Und natürlich auch Menschen informieren, dass sie sich im Schatten aufhalten, wenn es wirklich heiß wird und trocken.
Was klappt denn in den Städten schon ganz gut und was nicht?
Es klappt sehr gut, da sind die Umweltämter ganz weit vorne. Einfach zu sagen, es gibt hier Hotspots und es gibt andere Punkte, wo wir dran arbeiten müssen. Und es ist, glaube ich, ganz gut schon, dass wir mit beispielsweise der formalen Bauleitplanung schon ganz gute Instrumente an der Hand haben, zu zeigen, wie können eigentlich Neubaugebiete aussehen, wie müssen sie aussehen. Und das Gleiche gilt für Quartierssatzungen, die man sanieren kann, diese Quartiere. Und dort müssen all diese Dinge, die seit Jahren erforscht und in Leitfäden gepackt werden, dann umgesetzt werden.
Leitfäden ist das eine. Gibt es denn genug strikte, scharfe Regeln in Deutschland, was das Bauen und das Umbauen und das Gestalten von Städten angeht? Müsste da noch sehr viel mehr kommen?
Tatsächlich muss sich deutlich ändern, dass diese Erwägungen, wie beschützt man sich gegen Hitze, dass das weggewogen wird, wie man so schön sagt. Das heißt, es darf nicht ein Belang unter vielen sein, sondern es muss ein wichtiger Grund sein. Und es ist auch kein Problem, es muss nicht teurer sein. Aber wir müssen natürlich eine gute Balance finden zwischen den Erfordernissen beispielsweise des Wohnungsbaus als auch eben dieser Hitze- und Gesundheitsvorsorge, wie wir das nennen. Und das ist nicht immer einfach, insbesondere dann auch, wenn es noch weitere Themen gibt, nämlich Fläche, die vielleicht nicht so verfügbar ist. Deswegen sagen wir auch immer Nachverdichtung ja, aber immer schön die doppelte oder sogar die dreifache Innenverdichtung, mehr Grün zu den Gebäuden, aber auch alternative Verkehrswege, mehr Platz für Fuß- und Fahrradverkehr. Das ist schon wichtig, weil natürlich jeder Motor auch das innerstädtische Leben aufheizt.
Kriegt man das denn alles kombiniert, diese Ansprüche, dass man einerseits ja Wohnraum schaffen will, schaffen muss? Also wir sehen ja den massiven Wohnungsmangel, gerade in den großen Städten. Und auf der anderen Seite diese klimatechnischen Ansprüche auch. Kriegt man das gut kombiniert?
Es gibt gute Beispiele in vielen großen Städten. Das sind Modellquartiere, wenn man so will, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass das Bauherren, Projektentwickler gemeinsam mit den städtischen Verwaltungen und den Experten eigentlich darauf geachtet haben, aktiv. Sicherlich auch zu Ungunsten vielleicht einmal der Anzahl der Wohnungen. Aber es ist einfach ein besseres Wohnen. Und es ist vollkommen klar, wir werden nicht drumherum kommen, auch in den Außenbereichen mehrstöckig zu denken. Das einstöckige Einfamilienhaus gehört der Vergangenheit an, ist also das ressourcenschlechteste Gebäude, was wir uns vorstellen können. Und deswegen können auch familiengerechtes Wohnen kann mehrstöckig passieren, sogar auch mit eigenem Garten. Das ist, glaube ich, wichtig, auch für die Versickerung und für das Kühlen, ne, Grünflächen schaffen, auch auf privatem Grund. Und das Gleiche gilt ja für große Wohnungsbaugesellschaften. Die machen das auch gut vor mittlerweile, dass sie auch ihre ältere Bebauung sanieren, mit Sonnenschutz ausstatten. Und das muss auch nicht teurer werden, weil die sowieso sanieren müssen, energetisch sanieren müssen, was dann hilft beim Kühlhalten. Ne? Es gehört aber diese Allianz dazu in den Städten und nicht ein Gegeneinander. Und das ist ganz wichtig, was auch die Lokalpolitik an vielen Stellen zum Glück begriffen hat und an anderen Stellen leider noch nicht. Und da muss auch deutlich mehr passieren, weil nicht nur das Neubaugebiet ist gut und richtig, sondern eben auch das Umbauen im Bestand, das Andersbauen und eben die Berücksichtigung all dessen, was uns die Lebensgrundlagen sichert in Zukunft.
Aber eine extreme Verdichtung, so wie sie ja vielerorts auch geplant ist, um einfach mehr Wohnraum zu schaffen, gerade in zentralen Bereichen von Städten, die wird so auf Dauer nicht durchzuhalten sein letztlich. Also muss verdichtet werden, aber lockerer verdichtet werden, vielleicht so?
Ja, so kann man das sagen. Also zum einen ist es wichtig, dass wir die vorhandenen Daten und Informationen in den Städten nutzen, beispielsweise für die Belüftung, das heißt, dass von den Außenbereichen, wo die Kaltluft entsteht, nachts auch das reinfließen kann in die Stadt und nicht plötzlich ein Haus quer in dieser Schneise steht. Und das andere ist, wie Sie richtig sagen, wir werden ein Mindestmaß an Platz auch um diese neue verdichtete Bebauung schaffen müssen für Grün, für Verschattung, also das heißt auch nicht grüne Verschattung, wenn man so will, wie Sonnensegel oder einfach überdachten Raum und genauso eben für neue Verkehrswege, einfach um den Menschen auch Platz zu schaffen, sich auch draußen hinzusetzen. Das heißt also ausreichend Grünflächen in diese neuen Gebiete mit rein. Das bedeutet doppelte Innenentwicklung und ist ein ganz wichtiges Prinzip der Stadtplanung in Deutschland.
Das heißt also, und das mögen, glaube ich, nicht alle Politiker in den Städten, es geht den Parkplätzen an den Kragen?
Es geht den Parkplätzen nicht ausschließlich an den Kragen, aber es gibt Veränderungen auch in der Pkw-Nutzung. Und die Lösung wird hier sein, nicht weiter öffentlichen Grund für private Pkws zu nutzen, sondern diese Parkplätze, wie es heute schon fast überall Regel ist bei Neubauten, auch im Bestand zu verlegen in, sagen wir mal, mehrstöckige Nachbarschaftsparkgelegenheiten. Ja? Das heißt, wir nutzen die Flächen auf der Straße für andere Dinge und legen die Pkw-Parkplätze in zwei- oder dreistöckige, gut designte Parkgaragen, wenn man so will. Und zwar nicht unterirdisch unbedingt, sondern eben durchaus oberirdisch, sodass sie auch in guter fußläufiger Entfernung sind. Das sind Lösungen, die sollen umgesetzt werden und die müssen deutlich stärker genutzt werden. Also auch dafür könnte man Brachgrundstücke gut nutzen und muss natürlich gut reden mit den Menschen. Die meisten verstehen das sofort, ähnlich wie es ja auch in Wohnanlagen ist, wo sie auch nur eine Tiefgarage haben. Auch da wird hingelaufen. Und in gleicher Weise sind so Nachbarschaftsparkgelegenheiten oder Quartiersparkplätze sind die Lösung eigentlich, um hier natürlich keinen zu verjagen, aber natürlich auch zu sagen, es muss Platz für öffentlichen Raum sein.
Welchen Einfluss hat das alles, was Sie gerade besprochen haben? Gehen wir mal zurück zum auch Neubau von Gebäuden. Wir haben jetzt über Altbau gesprochen, wir haben über Plätze, über Parkplätze, über Straßen gesprochen. Was ist mit dem Neubau in Städten? Das findet ja zum Glück auch immer noch statt. Wenn man sich den Wohnungsmangel anschaut, dann ist man da schon dankbar, dass da noch was Neues gebaut wird. Welchen Einfluss hat das alles, diese Klimaanpassungen und das, worüber wir gesprochen haben, letztlich auf die Bauästhetik? Also was für eine Architektur wird es in Zukunft geben müssen?
Wir würden nicht empfehlen, ausschließlich bezüglich der Hitze oder der Starkregenvorsorge ein Gebäude auszustatten, sondern heute gehört immer zusammen auch auf Energieeffizienz zu gucken, auf Einsparen von Heizenergie. Das ist auch gesetzlicher Standard, ne? Aber wenn Sie so fragen, gehört heute zu einem Klimawandel, klimafolgenangepassten Gebäude, beispielsweise ein Gründach. Dann, wenn nur leichte Schrägdächer oder sogar Flachdächer gebaut werden, es gehört eine Photovoltaikanlage obendrauf, es gehört vielleicht eine Fassadenbegrünung auf die Sonnenseite, mindestens aber eine gute Isolierung und helle Farben, ganz, ganz wichtig. Der Albedo muss einfach so sein, dunkle Farben nehmen Hitze auf, helle Farben strahlen sie weitestgehend zurück und das ist wichtig, auch sowohl für die Dachdeckung als für die Fassade. Das heißt, die grauen und schwarzen Gebäude gehören der Vergangenheit an. Wir müssen sicherlich auch gucken, dass es außenliegende Verschattungselemente gibt. Das heißt, auf der Südseite, auf den Sonnenseiten, Westseite, Südseite, dass wir entweder außenliegende Rollläden haben oder etwas wie Fensterläden oder zumindest ausfahrbare Jalousien, weil wir müssen die Hitze in diesen Tagen draußen halten und nicht nur, wenn es draußen heiß ist, sondern auch, weil die Sonnenenergie außerhalb des Gebäudes bleiben muss. Ja, das heißt, starke westliche Abendsonne heizt das Gebäude auch nochmal schön auf. Und das Dritte ist, dass wir mit den Menschen trainieren müssen, in solchen Gebäuden zu leben. Das ist, wie verhalte ich mich tagsüber bei Hitze? Was mache ich morgens? Was ist Pflicht abends? Nämlich durchlüften, wenn es kühl ist oder frühmorgens. Ne? Aber tagsüber muss es geschlossen bleiben. Dann können wir auch auf Klimaanlagen verzichten in diesen Gebäuden.
Das sagt Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik, Projektleiter dort im Zentrum Klimaanpassung heute an diesem Tag, wo die Bundesregierung also angekündigt hat, einen nationalen Hitzeschutzplan zu entwickeln, der noch im Laufe dieses Jahres auch verabschiedet werden soll. Wir haben gesprochen darüber, wie in den Städten eine Anpassung gelingen kann. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und der Thomas Jedeke.
Der Bayerische Journalistenverband BJV fordert von Politik- und Ermittlungsbehörden Aufklärung über die Abhöraktion gegen ein Pressetelefon der letzten Generation. Das Abhören von Journalisten sei ein ganz klarer Eingriff in die Pressefreiheit, sagte der BJV-Vorsitzende Harald Stocker in München. Es müsse verantwortlich aufgeklärt werden, wie es dazu kommen konnte, dass Gespräche mit Journalisten abgehört wurden und wie diese verwertet wurden. Laut der am vergangenen Freitag veröffentlichten Recherche der Süddeutschen Zeitung hatte das Bayerische Landeskriminalamt über mehrere Monate Telefonate der letzten Generation abgehört, darunter auch ein Pressetelefon, auf dem fast ausschließlich Journalistinnen und Journalisten anriefen. Selbst wenn die Abhörbeschlüsse sich nicht direkt gegen Journalisten richteten, seien diese maßgeblich von der Überwachung betroffen. Ein ausschließlich von künstlicher Intelligenz betriebener Radiosender soll noch in diesem Sommer in Deutschland den Betrieb aufnehmen. Musik, Auswahl und Moderation seien computergeneriert, teilte die Sendergruppe Audiotainment Südwest in Mannheim mit. Für das Projekt sei ein Vertrag mit dem US-Unternehmen Futuri Media geschlossen worden, das bereits in den Vereinigten Staaten einen KI-Sender unter dem Namen Radio GPT betreibe. Der deutsche Sender soll neben Musik, Wettervorhersage und Nachrichten auch regionale Informationen verbreiten. Dazu werte die KI den Inhalt von Social-Media-Kanälen aus einer bestimmten Region aus. Auf diese Weise würden die Nutzer eingebunden, hieß es. Seit Eröffnung im Juli 2021 haben 3 Millionen Menschen das Humboldt-Forum in Berlin besucht. Diese Zahl wurde heute vom Kultur- und Ausstellungszentrum genannt. Generalintendant Dorgerloh sieht sein Haus damit als Ausstellungshaus und Veranstaltungsort, als Institution für Kultur und Wissenschaft sowie als Impulsgeber für Debatten mit internationaler Relevanz etabliert. Hinter der historisierenden Fassade des 1950 gesprengten Stadtschlosses der Hohenzollern hat der Bund für 680 Millionen Euro das Humboldt-Forum mit 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf 5 Etagen realisiert. Das Forum ist nicht nur wegen seiner Fassade umstritten. Auch die dort ausgestellten Benin-Bronzen stehen in der Diskussion. Deutschland hat bisher 20 der wertvollen Kunstobjekte aus deutschen Museen an Nigeria zurückgegeben. Die Objekte, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897. Sie stehen im Zentrum aktueller Debatten über Aufarbeitung und Folgen von Kolonialismus sowie Rückgaben von Objekten aus dieser Zeit.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ich habe jetzt mal eine wichtige Frage. Kann Kreativität die Welt retten? Eine Frage, die sich auch der Regisseur Hermann Fass gestellt in seinem neuen Dokumentarfilm, den er heute zum ersten Mal gezeigt hat, beim Münchner Filmfest und danach auch noch gleich eine Ausstellung im dortigen Literaturhaus eröffnet hat. Can Creativity Save the World? Das ist die Überschrift. Und für diese Frage hat er sich ein paar Prominente vor die Kamera geholt, wie etwa Cate Blanchett und Isabella Rossellini. Mit den Prominenten hat er es eh. Er hat schon David Bowie befragt und Nelson Mandela. Jetzt haben wir ihn am Telefon, Hermann Faske am Handy in München. Guten Abend.
Hallo, Herr Balzer.
Und kann denn nun die Kreativität die Welt retten?
Wissen Sie, wir alle haben ja Probleme. Wir alle wollen diese Probleme lösen. Und deswegen brauchen wir alle Ideen. Und die Krisen und aktuellen Probleme erfordern natürlich eine Menge Ideen. Und in dieser Reise durch die Kreativität der aktuellen ist es natürlich geprägt von den aktuellen Krisen, wie zum Beispiel der Angriffskrieg in der Ukraine und was Künstlerinnen gemacht haben, sehr schnell gemacht haben, zum Beispiel auf der Biennale von Venedig, um zu reagieren, sind zu dem Bolsonaro-Mob, der Oscar Niemeyers Bauwerke in Brasilia angegriffen hat. Also das ist auch im Film also eine Reminiszenz, ein Gespräch, was ich mal mit Niemeyer hatte, bis hin zur aktuellen Lage im Iran mit einem interessanten Gespräch mit der Goldschifte Farahani. Es ist so, dass da Kreativität, das vergleicht sie mit einem Gedicht von Rumi. Ja. Und der hat gesagt, es ist nicht das Gewitter, also der Starkregen, der das Problem löst, sondern es ist einfach die Konstanz. Ja, die Konstanz, dass der Regen eindringt und wie sie sagte, wenn es wirklich notwendig ist, dann startet eben der, wie ich da sagte, der Rain of Creativity. Aber es gibt viele andere Ratschläge oder Advices, wie zum Beispiel Oliviero Toscani, der sagte,
der Fotograf.
Fotograf, ja, der Subversion, you have to subvert the whole system oder auch präventiv zu agieren, wie der Wissenschaftler Wolf Singer im Ex-Max-Planck-Institut sagt, sodass man, wenn die Machiavelli-Sinne, wenn die Flut kommt, quasi Deiche gebaut hat gegen das und schnell reagieren kann. Sie sagt, dass es war die Wissenschaft letztendlich, die den Impfstoff für Covid-19 gefunden hat und das ist Wissenschaft ein kreativer Akt.
Man denkt ja manchmal, dass es durchaus auch die Gefahr gibt, dass man die Künste zum Beispiel überfordert mit diesen großen gesellschaftlichen Aufgaben, den großen politischen Aufgaben. Also wenn man die Frage stellt, ob Creativity die Welt retten kann, das ist ja schon ein sehr hoher Anspruch.
Naja, warum soll man sich von vornherein im Anspruch beschränken, nur weil die Verwirklichung schwerfällt? Ja, natürlich.
Aber da müsste man ja Kreativität auch erstmal definieren. Wie haben Sie es eigentlich definiert? Sie beschäftigen sich seit Jahren damit in Ihren Filmen.
Ja.
Was ist für Sie? Also gut, Sie haben jetzt diesen englischen Titel Creativity. Das könnte nochmal anders verstanden werden in der englischsprachigen Welt als Kreativität im Deutschen, auch in anderen Sprachen. Hat das immer so, schwingt immer was anderes mit. Was ist für Sie Kreativität?
Ich bin da mit dem Webster's Dictionary, to bring something into being that didn't previously exist, wenn Sie mir jetzt die Frage so stellen, also etwas in die Welt bringen, was vorher nicht existiert hat.
Aber das könnte ja auch für die Wissenschaft gelten oder
ja, natürlich,
für
deswegen,
Ingenieursleistungen
deswegen ist,
oder
ja, absolut. Mhm. Deswegen hatte ich ja gerade den Wissenschaftler Wolf Singer zitiert, der das Beispiel des Impfstoffs gegen Covid-19 hier anführt. Ja, ist die Kunst überfordert? Muss sich die Kunst, also das, was Sie gerade angesprochen hatten, in dem Film sagt die Masha Aljokina von Pussy Riot, für die Situation heutzutage, it's a crime to stay out of politics. Ich finde, dass wenn Künstler die Möglichkeit haben, sich hier zu engagieren, dann, you know, bless them, dann sollten sie es tun.
Haben Sie das Gefühl,
dagegen?
Haben Sie das Gefühl, dass das stärker geworden ist, das politische Bewusstsein von Künstlerinnen und Künstlern?
Finde ich schon. Finde ich schon. Also das hat sich natürlich auch durch die Aktivistinnen verstärkt. Und ich denke, es ist ja auch ganz wichtig, ja, weil einige gehen so weit hin und sagen, die Activists are the true artists. Ja. Ich habe ganz tolle Aktivistinnen getroffen, wie man jetzt die Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Lakshmi, die bei Sagayam, also die auch ja Kreativität nach außen kehren.
Und es dann auch letztlich in der politischen Wirklichkeit versuchen irgendwie zu nutzen. Das heißt, da scheint sich etwas auch zu verändern. Nehmen wir nochmal ein paar.
Da hat sich was verändert. Also ich, wie gesagt, Sie haben es ja angesprochen. Also diese Reise in die Kreativität bei mir dauert ja schon eine Weile. Nicht? Dann kam die Frage, der Elefant im Raum, in Anführungszeichen, oder die wichtige Frage eigentlich, was fuckt es denn eigentlich ab oder was behindert uns, kreativ zu sein? Ja. Was behindert uns, kreativ zu sein? Was sind die Killer? Was sind die Beta-Blocker? Und das ist eben ironischerweise sind es oft gerade diese vermeintlichen Killer, die uns zu noch größerer Kreativität inspirieren. Ich habe ja Iran erwähnt, das Beispiel Iran. Wenn wir jetzt Jafar Panahis Film Taxi nehmen, großartig. Also wenn man kreative Wege findet, zum Beispiel die Zensur zu umgehen. Ja, aber der eigentliche das Grundübel ist meines Erachtens nach heutzutage und war es auch immer Selbstzensur, also der innere Zensor in uns oder in Künstlern oder sogenannten Kreativen, selbst dass sie sagen, mach das lieber nicht, was sollen die Freunde sagen, was soll die Presse sagen, halte ich lieber raus, kann auch nichts passieren und das ist natürlich ein absoluter Verhinderer von Kreativität, wie man mal Bobby Sobel in Sao Paulo sagte, to have an idea sitting on a shelf and in a drawer is betraying the idea. Also die Idee in der Schublade ist Verrat an der Idee. Und das Ganze ist ein bisschen auch ein Credo, Ideen umzusetzen. Ne?
Sie haben ja mit sehr vielen prominenten Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Cate Blanchett ist diesmal mit dabei, Marina Abramovic, Isabella Rossellini. Gibt es denn eine Antwort auf die Frage, can creativity save the world, die Sie ganz besonders beeindruckt hat, wo Sie einfach dann wirklich gesagt haben, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Ja, natürlich. Also das war der Schriftsteller Amos Oz und der Amos Oz. Ich habe dem damals die Frage, die er gestellt hat, hat er mir gesagt, I think your question is too grand. Ja, ihr seid einfach zu groß angesetzt und dann sagt er, aber let me put it in a mild way. Also, dass man sie erstmal auf ein verträgliches Maß reduziert und dann kam er mit The Order of the Teaspoon, was ich mit der Philosophie des Teelöffels übersetze. Ne? Er sagte denn, dass wenn ich ein großes Feuer sehe, wie zum Beispiel im Mittleren Osten, gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder ich sage, to hell with it, oder ich renne weg. Oder ich fülle meinen kleinen Teelöffel mit Wasser und gieße diesen Teelöffel in die Flammen. Und er sagt dann, und wenn wir alle so denken würden, wenn wir alle unseren Teelöffel benutzen würden und mit Wasser füllen, würde es die Traurigkeit, das Leid und die Kriege und alles Mögliche reduzieren. Und gerade nach diesem Screening, ja, kam ein Pärchen bei mir vorbei und hat gesagt, sie hatten eine Blockade und sie arbeiten zusammen und das hätte diese Blockade gelöst. Und das ist natürlich, das macht einen froh. Und wenn Leute im Publikum sagen, dass dieser Film ihnen weitergeholfen hat. Und das ist mir nicht nur heute passiert, das ist mir oft passiert. Und
das sind doch schöne Nebeneffekte da ihrer Filme.
Das sind über, wichtige Effekte, ja.
Über Kreativität. Klar. Also jetzt Can Creativity Save the World. Heute war Premiere beim Münchner Filmfest. Ein Film von Hermann Faske. Das ist der dritte Teil einer ganzen Reihe über Kreativität. Und dazu gibt es auch eine Ausstellung im Literaturhaus in München, die heute eröffnet wird. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche viel Erfolg noch mit dem Film.
Danke, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Balzer. Und noch einen schönen Abend. Gruß nach Berlin.
Grüße zurück. So, und jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was bei den Streamingdiensten so läuft. Eine neue Marvel-Serie gibt's bei Disney und bei Netflix gibt's auch was Neues. Damit fangen wir an, nämlich eine deutsche Krimiserie. Beides gesehen von Simone Schlosser.
Die Namen von Figuren sind selten Zufall. Stichwort Nomen est Omen. Sei es Walter White, Sherlock Holmes oder eben Mike Atlas. Hauptfigur in der Netflix-Serie Schlafende Hunde. Ein ehemaliger Kommissar, gespielt von Max Riemelt, der die Last einer alten Ermittlung schultert, sowie der griechische Titan Atlas das Himmelsgewölbe. Oder besser gesagt, sie im Einkaufswagen vor sich herschiebt. Denn Mike Atlas lebt auf der Straße. Er hat Frau und Tochter verlassen und kehrt nur noch zum Duschen zurück ins Einfamilienhaus. Einst war er das Trüffelschwein seiner Einheit, doch dann kam der Absturz. Sein letzter Fall: der Mord an einem Richter, für den nun ein hochrangiges Clanmitglied im Gefängnis sitzt. Aber dann geschieht ein weiterer Mord. Und noch einer und noch einer. Und Mike Atlas beginnt, wieder zu ermitteln. Unterstützt wird er dabei von der zweiten Hauptfigur, Luise Andergast, eine junge Rechtsgehilfin, die unter den Fittichen einer strengen Staatsanwältin steht, die den Berliner Clans den Kampf angesagt hat, wie sie in der Serie gleich mehrfach betont.
Das ist genetisch.
Meint Arabisch oder?
Arabien, Sachsen-Anhalt, ist mir scheißegal, wo die herkommen. Unsere Straßen sind glitschig von ihrem Testosteron.
Okay, ganz so schlecht, wie sie hier klingt, ist die Serie nicht. Aber solche Sätze werden auch nicht dadurch besser, dass sie jemand spricht wie Melika Forutan, die es zwar schafft, dabei keine Miene zu verziehen, dadurch aber auch nicht glaubwürdiger wird. Ähnlich wie einige andere Figuren in der Serie, die reduziert bleiben auf wenige Klischees. Warum Schlafende Hunde trotzdem sehenswert ist, liegt vor allem daran, dass sie im Kern ein solides Polizeirätsel liefert, das zwar nicht mit der israelischen Vorlage mithalten kann, nach der die Serie konzipiert ist, die mitunter aber trotzdem spannend ist zu beobachten. Zumal es am Ende tatsächlich eine halbwegs solide Erklärung gibt, die in bekannter Tatortmanier zu tun hat mit gekränktem Männerstolz und Burnout. Überhaupt, Schlafende Hunde läuft zwar auf Netflix, aber am Ende ist dieser Polizeithriller-Familiendrama nichts anderes als ein sechsteiliger Fernsehkrimi. Oder, wie es ein Kritiker formuliert, die öffentlich-rechtlichste Netflix-Serie. Aber was will man mehr in der Tatort-Sommerpause? Nun, es sei denn, man ist Marvel-Fan.
Willkommen zurück auf der Erde.
Wie hätte man früher gesagt? Er ist mit seiner Rolle gealtert. Heute bekommt dieser Satz eine ganz neue Bedeutung. Denn in Zeiten von digitalen Dubeln funktioniert Altern plötzlich in beide Richtungen. Bestes Beispiel: Samuel L. Jackson als Marvel-Agent Nick Fury. Der spielt diese Rolle seit mittlerweile 15 Jahren, durfte in Rückblenden aber auch schon mal aussehen, als wäre er locker 20 Jahre jünger. Was eher verstört, als dass es überzeugt. So auch in der neuen Serie Secret Invasion, in der dieser Nick Fury nun die Hauptfigur ist. Ein in die Jahre gekommener Geheimagent, der aus dem selbsterwählten Exil zurückkehrt, um die Erde vor jener titelgebenden geheimen Invasion zu retten. Die so geheim allerdings gar nicht ist, denn dahinter stecken die sogenannten Skrulls. Außerirdische Reptilienhumanoide, die theoretisch sehr gut zu erkennen sind, an ihren grünlichen Köpfen und den spitzen Ohren, die zur Tarnung aber jegliches Menschengesicht annehmen können. Nick Fury ist einer der wenigen mit persönlichen Skrull-Kontakten. Einzig, niemand scheint noch an seine Fähigkeiten zu glauben. Altersdiskriminierung ist real, auch im Marvel-Universum.
Du bist nicht bereit hierfür, Fury. Das ist eine echte Bedrohung. Seit dem Blip bist du nicht mehr derselbe.
Aber Nick Fury hält an seiner Mission fest. Notfalls eben auf eigene Faust. Mike Atlas und Schlafende Hunde lassen grüßen. Aber wo die Netflix-Serie zu sehr in Richtung Tatort kippt, ist es hier dieser kalter Krieg-Spionage-Thriller-Ästhetik, die bei Weilen ziemlich abgedroschen wirkt. Neulinge werden es trotzdem schwer haben, sich in dieser Geschichte zurechtzufinden, denn anders als die letzten Marvel-Serien wie Moon Knight oder She-Hulk, die überraschend gut als eigenständige Produktionen funktioniert haben, ist diese hier klar angedockt an die Filmwelt der Avenger. Die Macher haben sich zwar redlich Mühe gegeben, kleine Erklärdialoge einzubauen, aber wer noch nie vom Blip gehört hat, sollte besser das Handy bereithalten, um bei Bedarf ChatGPT oder andere um Rat zu fragen. Vielleicht kann man dabei auch gleich klären, wie der Vorspann zu Secret Invasion entstanden ist, der nach Aussage der Macher erste KI-generierte Vorspann der Seriengeschichte. Im Netz hat das zum Teil zu massiver Kritik geführt. Aber seien wir doch mal ehrlich, bei einer Serie, die auch sonst wirkt wie Schema F, macht der Vorspann auch nicht den Unterschied.
Secret Invasion bei Disney und Schlafende Hunde bei Netflix. Beide Serien gesehen von Simone Schlosser. Und in die Feuilletons vom 27. Juni schaut Lotta Wieden.
Es scheint etwas Theatralisches in dem zu liegen, was wir gerade in Russland erleben. Die Süddeutsche Zeitung klopft Richard Wagners Ring des Nibelungen ab auf Gemeinsamkeiten mit den Zielen der russischen Söldnertruppe namens Wagner und erlaubt sich zu fragen, inwieweit sich Putin als Wotan lesen lässt und Jewgeni Prigozhin als aufmüpfige Brünnhilde. Nicht viel besser die Welt mit der Frage, ist Prigozhin der Wallenstein von heute? Erkenntnisreicher Caroline Fetschers Text im Berliner Tagesspiegel. Wobei auch Fetscher von einem Drama spricht, was sich hier ereigne. Der für die Autorin erstaunlichste Akt dabei, der kurze Tanz der Lüge mit der Wahrheit. Denn, so Fetscher, Prigozhin habe unmittelbar vor dem Aufbruch seiner Mannen Richtung Rostow am Don mitgeteilt, was auf russischer Seite bisher fast nur Dissidenten in der Diaspora zu sagen wagen. Dass nämlich das russische Verteidigungsministerium die Story, es gebe einen wahnwitzigen Grad an Aggression von Seiten der Ukraine, nur erfunden habe. Für die Spezialoperation seit dem 24. Februar 2022 gebe es, laut Prigozhin, einen ganz anderen Grund. Es gehe nur darum, dass, Zitat, ein paar Kreaturen sich selber feiern können, auf Kosten des Lebens tausender unserer Jungs. Was Prigozhin auf Telegram damit indirekt eingestehe, ist laut Fetscher folgendes. Wider besseren Wissens war ich bereit, die Manipulation der russischen Bevölkerung mitzutragen. Ich habe das Leben meiner Mitarbeiter riskiert und geopfert, aus purem Interesse am Profit meiner Privatarmee. Fragt sich nur, so Fetscher, wann diese Botschaft auch im Volk verstanden wird. Und damit zum zweiten großen Thema an diesem 27. Juni. Es geht um die von einem AfD-Politiker gewonnene Landratswahl in Sonneberg, Thüringen. Während der Berliner Tagesspiegel weit in die Geschichte zurückgeht und zeigt, was Sonneberg alles mal war, Weltzentrum der Kinderspielzeugherstellung, Armenhaus Deutschlands und Geburtsort des Dramatikers Tankred Dorst, resümiert die Taz: Plötzlich sind wieder alle schockiert. Dabei wisse sogar der Verfassungsschutz, dass die AfD in Thüringen mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke stramm rechtsextrem ist. Nur, so die Taz, für viele Menschen ist das kein Hindernis, sondern der Hauptgrund, die Partei zu wählen. Was aber zu kurz kommt, dass es zahlreiche Menschen gibt, die sich Rechten in den Weg stellen, eigene solidarische Alternativen schaffen und die demokratische Kultur stärken. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für diese Menschen, kontinuierlich, langfristig. Nicht immer nur dann, wenn Journalistinnen aus den deutschen Großstädten mal wieder in den Osten fahren, um zu zeigen, wie schlimm dort alles ist. Claudius Seidel dagegen stellt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest, wer all den Blödsinn glaube, den Leute wie Höcke oder Sesselmann erzählen und deshalb die AfD wähle, der habe es auch verdient, dass man ihn dafür tadle und als Gegner identifiziere, nicht als Problemkind. Lesenswert auch Seidels Analyse zum Selbstbetrug der Konservativen à la Friedrich Merz, Hubert Aiwanger oder auch jenes Leitartikelschreibers in der Welt, der jüngst den Auftritt Claudia Pechsteins auf einer CDU-Veranstaltung als Ausdruck eines bürgerlichen Selbstverständnisses feierte. Seidel schreibt, sie alle setzten nicht nur immer wieder die AfD ins Recht, sondern arbeiteten, ohne sich dessen bewusst zu sein, an der Abschaffung ihrer selbst. Wahre Konservative können sich eigentlich nicht gemein machen mit dieser Mischung aus Ignoranz, Zynismus und kindischer Verantwortungslosigkeit. Wahre Konservative, wenn sie nicht nur reagieren, sondern handeln wollen, sollten sich klar machen, dass es nicht bloß ein geistreiches und paradoxes Bonmot ist, wenn Giuseppe Tomasi di Lampedusa den jungen Adligen Tancredi in seinem Roman Der Leopard sagen lässt: Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.
Mit Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 27. Juni. Und es war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie hören uns immer nachts im Radio und immer überall, jederzeit als Podcast.